herzlich willkommen zu Menschen, More und Mehr. Und das mit mir, Matthias More. Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von einem Podcast. Denn ich habe mir überlegt, ich selber höre ja unglaublich gerne Podcasts, finde das unglaublich spannend, was Menschen zu erzählen haben. Ja, und es ist sogar so die Wahrheit so, dass ich tatsächlich Podcasts eigentlich sogar lieber höre, als dass ich Videos gucke. So. Und dann habe ich lange überlegt, ja, Podcast, irgendwie musst du einen machen, was mache ich für einen? Und ich wollte jetzt keine Dinge machen, wie es auch in den Videos ist, wo ich was über die Produkte, über die Schiffe erzähle, wo ich Tipps gebe. Da dachte ich, das ist irgendwie nicht so das Optimale. Und ja gut, dann habe ich überlegt so, naja gut, es gibt ja viele, viele spannende Menschen, mit denen man irgendwie auch zu tun hat in dieser Branche. Das kann mal im ganz engeren Sinne mit Kreuzfahrt zu tun haben, das kann aber auch mal im weiteren Sinne mit Kreuzfahrt zu tun haben. Also wenn es ein Koch ist zum Beispiel, der ein Restaurant macht auf einem Luxusschiff zum Beispiel, den könnte ich mir vorstellen als Gast. Oder. Ja, also es ist eben eine ganz naheliegende Geschichte, dass man sagt, man macht Gespräche mit Menschen. So, das habe ich früher auch schon beim Radio gemacht, als ich noch beim Radio gearbeitet habe. Und und deswegen freue ich mich eigentlich sehr, das Ganze jetzt in Podcast-Form zu machen. Und wenn ich sage, es können Gäste sein, einmal aus der Kategorie im weiteren Sinne, dann haben wir heute definitiv einen aus der Kategorie im engeren Sinne. Ja, denn unser Gast heute studierte zunächst erstmal Jura und Psychologie und war gerade mal 23 Jahre alt, als er die Idee hatte, eine Firma zu gründen, die Flugreisen veranstaltet, nicht Flussreisen. Das Ganze war im Jahr 1973 und die Firma hatte damals noch gar nichts zu tun mit Kreuzfahrten. Das kam dann erst 15 Jahre später, als man die Maxim Gorki charterte und das gleich für 20 Jahre. Es kamen dann und gingen weitere Hochsee- und Flussschiffe und heute hat Phoenix Reisen eine ziemlich respektable Flotte, in der die Atania, die Amadea und die Deutschland sicherlich die bekanntesten Schiffe sind. Ja, und heute ist es so, dass Phoenix Reisen sich wirklich nicht nur behauptet in einer Kreuzfahrtwelt, die von großen börsennotierten Konzernen dominiert ist, sondern ja, man bietet im Grunde mit einer ganz besonders familiären Atmosphäre an Bord etwas, was die Großen eigentlich gar nicht anbieten. Herzlich willkommen, der Geschäftsführer und Gründer von Phoenix Reisen, Johannes Zurnieden.
Danke, dass ich kommen darf.
Ja, ich habe schon gelernt, man sagt du bei Phoenix Reisen. Ja. Das ist tatsächlich schon von Anfang an so?
Das ist vom ersten Tag an so. Dann haben wir natürlich alle gesagt, ja, das geht, solange ihr drei Leute seid oder vier. Inzwischen sind wir weit über 100 und es geht immer noch. Und es ist sehr schön, wenn man einen sehr familiären Umgang miteinander hat.
Was nun die Mitarbeiter angeht, auf einer Internetseite, wo man nun seinen eigenen Arbeitgeber beurteilen kann, da schreibt jemand über Phoenix Reisen: jung, dynamisch, sozial und ein bisschen verrückt. Was trifft davon auf dich zu?
Alles. Es ist so, dass ich fand das mal ganz witzig, dass einer mal in der Rede über Phoenix und über mich gesagt hat, dass Phoenix sei eigentlich eine Sekte. Weil wir wirklich so miteinander umgehen, wie es eigentlich normal wäre für jeden, aber wie man es heute im Wirtschaftsleben kaum noch kennt. Und von einem großen Vertrauen, was wir miteinander haben. Bei uns hat keiner eine Arbeitszeiterfassung. Ganz witzig, bei uns hat niemand einen schriftlichen Arbeitsvertrag. Obwohl den jeder natürlich sofort einfordern könnte. Aber das brauchen wir nicht. Und wir kommen auf eine Art wie eine Familie miteinander zurecht, die uns allen sehr viel gefällt. Ich glaube sogar, sie ist wahrscheinlich sogar produktiver, diese Art miteinander umzugehen.
Also was ja eine ganz interessante Geschichte ist. Jetzt haben wir gesagt, verrückt ist auch schon ein Stichwort. Und was fällt uns zu verrückt ein? Natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte, verrückt nach mehr. Die Doku-Soap im ersten, auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte auf der Albatros, auf der Atania, bald auch auf der Amera. Als der Vorschlag mal kam, bist du da sofort einverstanden gewesen? Oder wie ist das gewesen?
Der war ja sogar etwas einfacher. Da kamen dann Fernsehleute und sagten, sie wollten da eventuell mal sowas machen und ob sie das bei uns an Bord drehen könnten. Und die wollten, glaube ich, zwei Folgen mal als Test machen. Und dann sind die an Bord gekommen und haben sich von unserem Virus so anstecken lassen, dass sie, glaube ich, die ersten 10 sofort gedreht haben. Und jetzt gehen wir auf die 100. Folge zu, die jetzt gedreht wird. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Das liegt an einem einfachen Punkt. Wir erlauben, dass das Schiff so gezeigt ist, wie es ist. Die waren völlig verdutzt, die Fernsehleute. Inzwischen haben wir ein sehr enges Verhältnis. Die kennen uns gut, wir kennen die. Aber die waren am Anfang sehr verdutzt, als mal ein Passagier aus Krankheitsgründen mit dem Helikopter ausgeschifft wurde. Da wollten die das drehen. Und wir haben die Frage nicht verstanden, weil das ist doch klar, das will man doch drehen und das sollen die auch drehen. Und da sagten die uns, nee, das wäre bei den anderen Reedereien, dürften sie sowas auf keinen Fall zeigen, weil da will man natürlich nicht einen Kranken oder so zeigen. Und wir sagen, ihr könnt alles zeigen, was ist. Wenn wir einen Wasserrohrbruch in der Kabine haben, dann zeigen die das. Hat schon mal dazu geführt, dass sie einen Gast beklagt hat, aber er hätte ja gar keinen Wasserrohrbruch in der Kabine gehabt.
Und es gibt tatsächlich nichts, was die eigentlich nicht dürfen. Ich meine, gut, sie dürfen wahrscheinlich, wenn Leute nicht wollen, dass sie gefilmt werden sollen oder also so. Dann.
Zuallererst natürlich dann wird nur das gemacht, was der Gast will. Es sind ja auch nur 6 Leute, die da sind. Und es ist ganz klar, dass alle Gäste wissen, dass die da sind. Und jeder kann sagen, ich will da nicht drin sein. Und dann wird er auch garantiert nicht drin sein. Und die stören auch nicht, weil da sind 4 im Crewbereich und 2 im Passagierbereich. Und da wird nichts abgesperrt. Und es ist nicht so, dass da jetzt ein Gast irgendwelche Einschränkungen hätte. Und wie gesagt, wenn er da nicht drin sein will, dann ist er da auf keinen Fall zu sehen.
Jetzt ist es so, dass im Laufe der Jahre ja Crewmitglieder da wirklich auch selbst zu Stars geworden sind. Allen voran natürlich Kapitän Morten Hansen. Der musste ja damals wahrscheinlich auch erstmal einverstanden damit sein, oder? Oder habt ihr einfach gesagt, Mensch, da kommt jemand, sieh mal zu, oder wie war das?
Ja, genau so war
es. Achso, ehrlich?
Ja, natürlich, ja. Ich meine, es gibt auch normale Dinge, die... Wenn man Kapitän auf dem Schiff ist, auf dem Passagierschiff, dann muss man in erster Linie einen Sinn für Gäste haben. Dass man ein Schiff fahren kann, das halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Aber man muss auch Freude an den Gästen haben. Wir hatten mal einen Kapitän, das war noch auf der Maxim Gorki, der sagte, er hätte lieber Fracht, weil Bananas don't complain. Und das muss man wollen. Und wenn das einer will, dann hat er da auch Spaß dran. Und Morten Hansen ist ja inzwischen so, dass wir dem jede Menge Autogrammkarten drucken mussten, weil der dauernd, wenn er irgendwo durch eine Fußgängerzone geht, angesprochen wird.
Ja, ja, ja. Ist ja so ein bisschen natürlich aber auch die Gefahr, dass die Leute natürlich eigentlich auch immer erwarten, dass er da ist, ne?
Ja, aber wir sagen sehr deutlich, dass natürlich keinesfalls irgendjemand garantiert werden kann an Bord. Das gilt auch für Kreuzfahrtdirektoren, wo viele sagen, den möchte ich und den. Das geht aber problemlos. Also da haben wir eigentlich überhaupt keine Schwierigkeit. Wir sagen den Gästen auch relativ früh, sobald wir es wissen, an wer an Bord ist, wenn sie es wissen wollen. Und auch dann nicht garantiert, dass der auch wirklich da ist, weil der kann ja krank werden.
Ja, und im Zweifel ist es dann so, dass man sagen kann, Mensch, ist er dieses Mal nicht da, vielleicht beim nächsten Mal.
Und im Zweifel sagt man, Mensch, jetzt habe ich einen viel netteren kennengelernt.
Ja, den man gar nicht kannte, ja. Jetzt sind das ja alles Schiffe mit A, Albatros, Atania, Amera. Wir sitzen jetzt hier gerade in meiner Kabine, wohlgemerkt, auf der Anna Katharina. Das ist das Flussschiff, wo wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen. Wie viele Namen mit A gibst du noch in der Hinterhand?
Noch ganz, ganz viele.
Ganz ehrlich?
Viele. Ja, ja, ich meine, man kann ja aus allem ein A davor machen. Wir haben auch jetzt gerade ein Schiff getauft, die Viola, die hat das A am Ende.
Also, und, ach, das geht auch.
Das geht auch, wobei wir normalerweise mit den normalen Passagierschiffen schon versuchen, das A vorne zu haben. War ganz witzig, wir haben ja angefangen mit der Maxim Gorki damals und dann kam die Albatros dazu und irgendwie hat sich das dann ergeben. Nett ist vielleicht noch zu sagen, wie denn die Namensgebung in den letzten Jahren ist. Man muss sich ja immer was überlegen. Und vor guten 4 Jahren haben wir übrigens mit dem Schwesterschiff vor diesem heute, das war unser damaliger Neubau, da sagte der Reeder, wie denn das Schiff heißen soll. Ne? Und dann hat er eine Schwiegertochter, die ist eine Türkin gewesen, hieß Nesche. Und die Nesche sagte, Hans, das geht ja nicht, du nennst ja immer Schiffe mit A. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir halt A-Nesche draus. Und dann hieß die nachher A-Nesha. Das war noch ein bisschen schöner. Und das System hat sich als gut herausgestellt. Dann hat mein Finanzchef, dessen Frau ein Schiff getauft, die hieß Elena, oder er heißt immer noch Elena, bei uns ändert sich ja nicht viel. Und dann hieß das Schiff eben Alena. Wir haben übrigens danach erst gemerkt, dass wir schon Alina hatten. Hatten wir irgendwie nicht dran gedacht. Und der Benjamin, mein Mitgeschäftsführerkollege, hat eine Frau, die heißt Sarah, also heißt das Schiff Asara. Und diese hier, wie gesagt, die Schwester der Anesha, die kam als Idee, haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas mit A und was Nettes. Und meine Nichte Anna Katharina, die hat sich dann wunderbar dafür geeignet und dann haben wir das so gemacht.
Und da passte es dann mal, da war das ja. A dann sozusagen schon ja. da. Ich habe überlegt, man könnte die Deutschland, müsste man umbenennen, vielleicht in Alemannia, aber wäre irgendwie auch doof. Ne?
Wäre irgendwie doof, ja.
Stichwort Deutschland, das war ja früher das Traumschiff, das was heute natürlich die Amadea ist. Demnächst mit neuem Kapitän, Max Prager alias Florian Silbereisen. Wurdest du gefragt, ob du damit einverstanden bist?
Nein, wir haben ausdrücklich immer gesagt, das war ganz anders, wir haben gehört bei Dahlmann, ist jedes Drehbuch vorher von Dahlmann abgenickt worden. Und wir haben gesagt, was wir relativ gut können, sind Kreuzfahrten. Und was die Fernsehsender besser können, sind vernünftige Sendungen machen. Und die können das machen, wie sie wollen. die kommen bei uns an Bord und drehen da und wir wollen und haben keinen Einfluss auf Inhalte. Das hat auch den Vorteil, dass wir auch nicht für die Inhalte verantwortlich gemacht werden können.
Jetzt kann man ja sagen, es wird beim Traumschiff vielleicht noch so ein bisschen, vielleicht ein etwas altmodischeres Bild vermittelt von Kreuzfahrt. Ist das nicht vielleicht ein bisschen sogar hinderlich eigentlich? Weil so ist es ja definitiv nicht, auch bei Phoenix nicht.
Also zwei Sachen. Erstens gibt es durchaus eine Klientel, die genau das möchte. Und die sind auch gerade eher auf der Deutschland als auf der Atania und auch eher als auf der Albatros zum Beispiel. Und ich finde, der Gast soll entscheiden, was er haben will und das soll er kriegen, wenn es gut ist. Und zum anderen kommt hinzu, dass wir eigentlich mit dem ZDF schon hin und wieder mal reden, aber wirklich nur nett plaudern, weil man kennt sich über die Jahre. Und natürlich sagen wir und sagen auch die, man könnte vielleicht ein bisschen moderner werden. Ich glaube, das ist schon in den letzten beiden Folgen gelungen. Und die nächste soll noch ein bisschen moderner werden. Und ich glaube, dass das auf Dauer ganz gut ist. Es war ganz nett, als es darum ging, welches das neue Traumschiff werden sollte. Da haben wir eigentlich gesagt, die werden zu uns kommen, weil das einzig vernünftige Schiff, was in der da reinpassen würde, das ist unsere Amadea. Und dann kamen die auch. Und dann haben wir das auch gemacht. Und dann waren die sehr, sehr skeptisch am Anfang. Und weil die kamen dann mit Verträgen, die irgendwie 40 Seiten im Entwurf waren, haben wir gesagt, brauchen wir alles nicht. Ne? Schreibt uns eine Mail mit dem, was ihr wollt. Und wir bestätigen euch das. Und das tun wir auch in einer halben Stunde. Und dann hatten wir das. Und das lief auch ganz gut. Und dann kam auf der irgendwann ja die Deutschland auch zu uns. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird das ZDF vielleicht sauer und werden sagen, Mensch, hättet ihr uns früher sagen können, dann hätten wir das ganze Theater nicht machen müssen, den Wechsel und so. Ja, und dann haben die gehört, dass wir die Deutschland haben. Dann haben wir denen das auch gleich gesagt. Dann haben wir gesagt, wir übernehmen jetzt auch die Deutschland. Und dann sagten die, müssen wir jetzt zurück? Und haben gesagt, nein, ihr braucht nicht zurück, ihr könnt natürlich auf der Amadea bleiben.
Was ich so ganz spannend finde, wenn man sich mit Phoenix-Reisen so beschäftigt, ihr macht sehr viele Dinge wirklich ganz anders als andere. Es gibt ja so diesen Spruch beispielsweise, wer nicht wirbt, der stirbt. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, unbedingt.
Ach, das tatsächlich?
Ja, ja, man muss werben, aber lieber mit der Qualität seines Produktes. Ah. Das ist für mich die beste Werbung. Wenn ich hingehe und ich kann sagen, dann eine Zeitungsanzeige irgendwo in irgendeinem der Magazine kostet 50.000 und 10 Stück davon, dafür kann ich sehr schön in einem Restaurant was Schönes machen. Ich kann die Qualität des Essens verbessern. Ich kann den Gästen einen Standard bieten, wo die selber von begeistert sind. Und bei uns ist der Werbeträger unser Gast. Und der geht in der Regel, führt das dazu, dass wir immer ein paar dazu kriegen. Und darf ich eine Geschichte erzählen?
Ja, nein, natürlich.
Also, nette Geschichte. Meine Frau ist ja Richterin und die hatte einen Kollegen, der seit Jahren sagte, er würde doch so gerne mal mit einem unserer Schiffe fahren. Aber seine Frau ist Holländerin und die wollte nicht so auf so ein deutsches Schiff, die wollte international haben mit allen Sprachen. Und irgendwie eines Tages, er hat sie wahrscheinlich betrunken gemacht, hat sie zugestimmt und dann haben sie eine Phoenix-Reise gebucht. Und dann hat meine Frau die mal bei irgendeiner Veranstaltung getroffen, als sie noch nicht gereist waren. Und dann kam diese Ehefrau von ihrem Kollegen an und sagte, stimmt das denn, einmal Phoenix, immer Phoenix? Muss ich jetzt immer mit Phoenix verreisen? Und das fanden wir also ganz lustig. Übrigens, seitdem haben sie schon mehrere Kreuzfahrten gebucht und zwar nur noch bei Phoenix.
Jetzt ist es ja so, die beiden Marktführer in Deutschland, die machen natürlich Marketing ohne Ende, ohne Ende. Ist das dann nicht mal manchmal ärgerlich, wenn man denkt, so Mensch, die haben jetzt eigentlich Kunden, die würden eigentlich besser zu uns passen, also zu euch passen?
Also erstens finde ich, solange wir genug haben, ist das erstmal genug. Ja. Und das andere ist, man muss halt wissen, was man anbieten will. Also wir haben ein einfaches Prinzip. Wir nehmen eigentlich nur Schiffe, die wir selber gut finden. Wo wir auch sagen, da würden wir auch mal Urlaub drauf machen wollen. Und die würde ich meiner Familie, meinen Freunden empfehlen. Und wir gehen nicht nach dem System, wo können wir das meiste Geld mit verdienen. Das ist sicher auch ein Aspekt. Wir sind in dem Fall kein karitativer Bereich, bei der Viola sehr wohl, aber sonst nicht. Und da müssen wir einfach sehen, dass es was wird. Aber wir glauben, wenn man hinter seinem Produkt richtig steht und es auch von vorne bis hinten gut findet, dann merkt das der Gast. Und wir haben bisher jedes Jahr mehr, also scheint auch ein paar Gäste zu geben, die das auch so sehen. Mhm.
Dinge, die ihr auch anders macht. Wenn nun von den großen Reedereien, die taufen dann und dann laden die hunderte Leute ein, die haben gar nichts gezahlt. Das macht ihr, sowas macht ihr auch nicht, ne?
Wir machen auch die Taufe eigentlich immer mit Leuten aus engen Leuten, die wir gut kennen. Meistens Familie irgendwie, aber auch Kollegen. Also die nächste die Amera, jetzt unser Hochseeschiff, wird die Petra Kaiser, das ist eine Kollegin von mir, die seit 40 Jahren bei Phoenix ist, und die wird dieses Schiff taufen.
Mhm. Ja, schön. Und weil ihr aber auch immer sagt, so der zahlende Gast hat Priorität.
Ohne Frage, ja. Immer. Ja. Das ist der, der uns das ermöglicht erst, dass wir so ein Produkt haben und dass wir es erweitern können. Und wenn ich das noch ganz extrem sagen darf, ja, sagen, der Gast ist bei uns nicht König. Der Gast ist unser Partner. Und den wollen wir behalten und den wollen wir wiederkriegen. Wir wissen, dass der unser Gehalt bezahlt und wir wissen, dass der dafür die Basis ist, dass unser Geschäft geht. Aber wir verkaufen Reisen, wir verkaufen nicht unsere Seelen. Ja. Wenn es an einen Punkt kommt, wo Gäste, was es hin und wieder auch mal gibt, der Meinung sind, durch die Zahlung eines gewissen Reisepreises hat man gewisse Rechte, die Menschen untereinander nicht haben sollen, dann sagen wir doch sehr klar nein.
Mhm. Was ja auch richtig ist dann auf jeden Fall. Nun ist es ja so, der Kreuzfahrtmarkt wächst. Insofern auch erstmal, dass die Betten erstmal wachsen. So, man hat das jetzt in diesem Sommer gesehen. Teilweise gab es da im Massenmarkt absurde Angebote, muss man sagen. Das ist ja immer so ein Streitfall auch, ne? Dass man dann sagt, da hat die eine Reederei hat dann die Kabine erst für 2.000 verkauft, am Ende dann für 4,99. Wenn ich sage, ihr macht Dinge anders, das so macht ihr das in dem Sinne tatsächlich auch nicht. Ne?
Bei uns gibt es niemals Preisreduzierung, weil wir eigentlich von vornherein versuchen, einen Preis zu kalkulieren, der wirklich fair ist und der das deckt, was wir brauchen. Und wir wissen auch, dass Gäste es nicht sehr schätzen, wenn sie an der Bar stehen und der Nachbar erzählt ihnen stolz, er hätte es für einen halben Preis gekriegt. Das heißt nicht, dass sich nicht jeder freut, der es billiger kriegt. Aber ich glaube, einer der Gründe, warum wir relativ erfolgreich sind, liegt auch darin, dass unser Gast weiß, dass er garantiert einen fairen Preis von Anfang an hat. Mhm. Und dass er nicht erleben muss, dass andere nachher es, weil sie später buchen, sehr viel billiger kriegen.
Und tatsächlich ist es dann so, dass ihr auch sogar im Fall, wenn ihr dann doch mal eine Preissenkung gemacht habt in dem Ausnahmefall, da profitieren dann irgendwie auch die Leute, die schon gebucht haben? Oder?
Also das alte Motto heißt ja, man soll nie sagen. Ja. Und wir haben zwar im Prinzip, dass wir es prinzipiell nicht machen, aber es mag mal 1, 2, 3 Reisen im Jahr von all den Reisen, die wir haben, geben. Da würden wir dann irgendwann sehr wohl geplant, einen anderen Reisepreis nehmen, günstigeren, und den kriegt selbstverständlich der Gast, der vorher bei uns gebucht hat, auch. Mhm. Und er kriegt die besseren Kabinen.
Mhm. Ja, also das ist wirklich, muss man sagen, eine extrem faire Geschichte. Ne? Da muss sich hinterher dann keiner ärgern, so nach dem Motto, Mensch, ich habe zu früh gebucht und jetzt kommt hier die Nachbarin und zahlt nur noch ein Viertel. Das ist halt.
Aber führt dazu, dass der Gast auch langfristig bei uns bucht.
Absolut.
Weil er weiß, es wird nicht billiger, auch in den Reisebüros, die ja durchaus schon mal sagen, wenn der Kunde hingeht und Schiff A, B, C buchen will, nicht von Phoenix, sagen die, warten Sie noch, die haben noch ganz viel frei, da kommen noch Sonderangebote. Und bei uns sagen die, buchen Sie möglichst bald, weil die sind eh bald ausgebucht.
Ja, klar.
Und Sonderangebote gibt es nie.
Ja, und das ist ja im Grunde ist das ja schrecklich, ne? Wenn die Leute eigentlich schon wissen, ach, es reicht völlig 2, 3 Monate vorher, denn das ist ja eine verderbliche Ware, wenn man so will, ne? Die leere Kabine. Und im Grunde ist das ja keine gute Situation. Also da seid ihr dann, muss man sagen, wirklich da in einer guten Situation. Wenn wir jetzt mal sprechen über die Gründung von Phoenix Reisen, damals noch als Phoenix Flussreisen.
Nee, Flug.
Flug, ich sag mal. Ja. Freudscher Versprecher, Fluss. Nein, natürlich Flugreisen. Da war noch nichts mit Flussreisen. Da warst du damals 23 und Student. Das ist ja jetzt nicht so, wo jetzt der normale 23-jährige Student so auf die Idee kommt, Mensch, ich gründe jetzt mal einen Reiseveranstalter. Wie kam das damals dazu?
Also heute würde man das wahrscheinlich Startup nennen und wäre irgendwie ganz dramatisch. Damals war es ganz einfach. Ich habe als Student einen Job gehabt in der Studentenzeitung. Also ich habe da für diesen Verlag eine Reiseabteilung aufgebaut und habe relativ preiswert Reisen von Veranstaltern gekauft, die nicht losgekriegt haben. Eigentlich, ich möchte fast sagen, ich war der erste Last-Minute-Anbieter in Deutschland, weil die unter unserem Namen, dann haben wir die verkauft. Und übrigens zu Preisen, zu denen man sie heute nicht mehr verkaufen könnte, weil damals war, was weiß ich, eine Woche Istanbul normal 900 Mark und wir hatten die dann für 499 Mark und heute gibt es die für 299. Ne? Ja. Also das habe ich dann gemacht 2 Jahre lang und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, das kann ich vielleicht selber mindestens genauso gut und habe dann Phoenix gegründet am 26. November 1973. Ich musste mir damals noch einen Mitgesellschafter suchen, weil damals konnte man eine GmbH nicht alleine gründen, das heißt ja Gesellschaft. Und dann musste ich beim Notar einen zweiten Menschen haben, der dabei war. Und da habe ich mir einen Klassenkameraden geholt, dessen Vater war Direktor bei Bayer, der ist bald wahnsinnig geworden, weil man bis zur bis zur Eintragung der GmbH haftet man persönlich unbeschränkt. Oh, und der Vater sah jetzt seinen Sohn in die Pleite gehen. Aber es ging dann irgendwie und schon nach 2 Jahren haben wir keine Verluste mehr gemacht und seitdem geht es eigentlich jedes Jahr immer ein bisschen aufwärts.
Und habe ich richtig verstanden, das waren damals tatsächlich Restkontingente nur, ja? Ausschließlich. Ja. Okay, und das war ja zu einer Zeit, ja, wo Fliegen noch was durchaus.
Aber das war vor 73,
ne? Ach, das war vorher bei dem Studentenverlag.
Genau. Verlag. Und dann habe ich 73 angefangen mit Prag, Budapest und Istanbul Charterflügen.
Ah.
Wir haben nachher 6 Charterflüge pro Woche nach Prag gehabt und nach Budapest auch 6 und nach Istanbul 2. Und da waren wir auch im Kurzflugbereich in Deutschland marktführend. Damals war aber so eine Kurzreise noch was anderes. Wenn wir nach Prag gingen, dann hatten die Leute Flug, Visa-Besorgung. Da stand die Reiseleiterin noch vor der Passkontrolle, wurde im Bus ins Hotel gefahren. Und heute ist das ja eine Städtereise was anderes. Da kauft man einen Flug und ein Hotel und alles andere macht man selber.
Ja, ja klar, alles extrem einfach geworden. Ne? Phoenix Flugreisen, jetzt sage ich es mal richtig, damals geschrieben wie heute mit OE tatsächlich. Man wundert sich immer so ein bisschen, denkt so, sieht irgendwie so ein bisschen, das ist noch vielleicht aus Zeiten, wo man auf den Tastaturen kein Ö hatte, aber
bei Computer gab es noch nicht. Im Gegenteil, Computer, also Schreibmaschinen gab es schon.
Ja, ja, ja.
Nein, es war damals ganz witzig, ich saß beim Notar und da sagte der Notar, der las dann vor und er sagte, ja, wie schreiben Sie eigentlich Phoenix, mit Ö oder mit OE? Ich sag, egal, nehmen wir Ö. Er sagte, nehmen Sie OE, das klingt seriöser. Na gut, haben wir OE genommen. Und das hat sich dann auch eigentlich ganz gut bewährt, weil natürlich im Ausland ist OE deutlich leichter verständlich als Ö.
Der Phoenix-Schriftzug, diese Schriftart, sieht immer noch so aus, als wäre sie von damals, oder täuscht das?
Sie ist von damals.
Ach, die ist doch
von, ändert nichts.
Nee.
Also wir haben auch noch denselben Geschäftsführer.
Ja.
Also das hat damals ein Freund von mir aus dieser Studentenzeitung, ein Grafiker, der hat das entworfen.
Mhm.
Und das haben wir seitdem unverändert gelassen. Ich sehe auch keinen vernünftigen Grund, da was zu ändern.
Ja,
man kann es lesen und man kann es wiedererkennen.
Ja.
Und warum müssen wir das jede 3 Jahre oder jede 10 Jahre ändern?
Genau, das ist ja ein Riesengeschäft so für so Agenturen, ne, die dann neues Corporate Design und Millionen Umstellungen. Und man wundert sich manchmal bei großen Konzernen, wie die so ganz klein nur ihr Logo verändern und denkt, man fragt sich so, ja, was sollte das jetzt? Ja, aber
wer hat es überhaupt gemerkt?
Ja, ja, wer hat
es
gemerkt?
Außer der Finanzabteilung, die dafür ein paar hunderttausend bezahlen musste.
Kommt da auch diese Farbe, dieses, was, Türkis oder was, wie ist es? Ist das auch aus der Anfangszeit?
Nee, das Logo war ja blau.
Ja.
Und dieser Geier, sagen wir immer intern, also dieser Phönix mit der vor der gelben Sonne, das war eben Klaus-Dieter Boss, der das damals so, haben wir da zusammen einen Abend gesessen und ein bisschen was gemalt und das war blau. Und dann kamen wir 1988 an die Maxim Gorki und da mussten wir ja nun den Reiseleitern irgendwas anziehen. Und dann sagte, glaube ich, Winnie Prinz, der damals unser Chef Kreuzfahrtdirektor, den haben wir von Neckermann rübergeholt und mit der Maxim Gorki. Mhm. Und Winnie meinte, Mensch, das wäre toll, so Türkis. Winnie oder Maggie, weiß ich nicht mehr genau, aber einer von beiden. Und dann haben wir das Türkise angefangen und seitdem zieht sich Türkis bei uns relativ stabil durch. Ist auch eine schöne Farbe. Die Kombi, Türkis und Weiß, ist auch schön.
Ja,
machen ja inzwischen auch die eine oder andere Reederei. Früher waren alle blau. Jetzt gibt es durchaus Mitbewerber, aber nette und seriöse, die auch Türkis sind.
Für was für ein Publikum war das damals, die Flugreisen? War das dann eher so, wie muss man sich das vorstellen, für jüngere Leute oder ja, war das also eben nicht dadurch, dass es ja gar nicht so günstig war?
Also wir haben ja Kurzflugreisen hauptsächlich gemacht. Und das war in den ersten Jahren sehr viel Kegelclubs und so Partyreisen. Also Partyreisen im Sinne gab es ja noch nicht. Das waren dann eben Kegelclubs oder Vereine. Und die fuhren dann mit 9 Leuten nach Prag und kamen dann nach 3 Tagen wieder zurück und haben dann durchaus in Prag für das örtliche Kneipenleben beigetragen. Wir hatten am Wochenende oft nur Jungs an Bord der Maschinen und am Wochenende war es so eher gemischt. Die Wochenmitte war so mehr gemischt.
Ja, ist ja heute noch günstig in Prag. Da fragt man sich, was damals dann Bier gekostet hat. 10 Pfennig oder was?
Also, ja, damals gab es ja noch den offiziellen Kurs. Da war das relativ teuer für unser Verhältnis. Immer
so.
Noch höchstens die Hälfte. Mhm. Aber jeder tauschte am schwarzen Markt und dann war das plötzlich so um die 10% unserer Preise.
Mhm. Jetzt bist du als Gründer noch seit 1973 dabei. Gibt es auch noch andere Mitarbeiter, die aus dieser Anfangszeit wirklich dabei sind?
Ja, die Hille Gippert ist jetzt gerade, hat vor einem Monat aufgehört und hat mir heute noch geschrieben und wir verstehen es nicht, dass er aufgehört hat, weil sie ist ja gerade mal 64 und kann man doch nicht aufhören zu arbeiten. Oder 63, glaube ich. Da diskutieren wir auch noch, dass sie mal ein paar Monate zu Hause ist und dann soll sie wiederkommen.
Ja, ja, ja.
Und ansonsten bei Phoenix, wir haben ja praktisch keine Fluktuation. Wir haben in denen, was sind das inzwischen, glaube ich, 44 Jahre, ne, in denen 45,
ach, 46
Jahre, jedes Jahr, haben wir sicher keine 10 Leute, die bei uns weggegangen sind, um woanders zu arbeiten, sondern es geht schon mal einer weg oder eine, weil sie Kinder kriegt, dann kommt sie irgendwann wieder und irgendwann stellen wir auch die Kinder noch dazu ein und das ist also ein sehr familiärer Umgang.
Also irre Geschichte. Also was auch, weiß ich nicht, in diesem Kreuzfahrtbereich wahrscheinlich fast beispiellos. Es muss beispiellos, das muss man wirklich
was
sagen.
Was eben dazu führt, dass es mal Leute gibt, die sagen, das ist kein Reiseveranstalter, das ist eine Sekte.
Ja, da sind wir wieder bei der Sekte. Ja. Jetzt haben wir gesagt, genau, du hast es schon angedeutet, die Maxim Gorki, die kam dann 1988. War das dann ein Zeitpunkt gewesen, wo du selbst auch schon mal auf Schiffen warst? Ich meine, gut, groß war der Markt ja damals nicht. Ich glaube, 1988, glaube ich, 160.000 Deutsche oder was haben eine Kreuzfahrt gemacht, heute sind es über 2 Millionen. Also da damals mit Schiffen so gar nicht in Berührung gekommen?
Ja, so ein bisschen schon. Wir hatten ja Charter nach Istanbul und das Problem war, wenn da mal eine Richtung voll war, dann haben wir, also Flüge nach Istanbul alle voll, aber aus Istanbul zurück hatten wir noch Plätze, dann haben wir Leute mit dem Schiff, die Orient Express war das damals, also eine Fähre von Venedig nach Istanbul geschickt und die flogen dann zurück. Also hatten wir schon so ein bisschen Mini-Kreuzfahrt, 3 Tage oder sowas. Und dann, wie wir da hingekommen sind, ist ganz einfach. Bei uns zu Hause, wie alles, ist ja kleinräumig bei Phoenix, war Maggie, meine heute noch bei uns arbeitende Kollegin, die sagte, hör mal, Hans, hast du gehört, Neckermann gibt die Maxim Gorki auf. Da habe ich gesagt, Maggie, wir heißen Phoenix Flugreisen. Gut, das haben wir dann geändert und haben dann die Maxim übernommen und seitdem wurde es eben im Bereich See immer mehr.
Jetzt hattet ihr ja damals da bei diesem Bereich erstmal gar keine Erfahrung. Also ich meine, gut, Reiseveranstalter, schön und gut, aber ist das dann so einfach so ein Schiff zu übernehmen? Oder beziehungsweise erst nochmal die Frage geschickt. Ich meine, Neckermann, das war ja nun eine große Nummer. Die wollten wirklich gar nicht mehr oder hätten die auch
weiter gemacht? Das wusste ich gar nicht. Ne? Also die hatten die Verträge gekündigt. Ja. Ich bin dann mal nach Moskau geflogen und habe mit den Russen verhandelt und wusste nicht, was da rauskommt. Ob die, wenn ich da hinkomme, sagen, was, Zuniden, wobei damals, doch, ja. Ich habe ja irgendwann 1982 geheiratet und damals den Namen meiner Frau angenommen.
Ach so.
Aber da hieß es schon Zuniden, dass die vielleicht sagen, Zuniden, wer ist denn das, den kennen wir gar nicht. Ne? Nein, die durfte da rein und dann haben wir auch einen Vertrag gemacht und haben gesagt, wenn wir einen Vertrag machen würden, dann würde der so sein. Mhm. Und dann haben die uns den relativ kurzfristig auch bestätigt. Und dann ging mir schon die Muffe, zu Deutsch gesagt. Nicht? Wir machten damals, glaube ich, 26 Millionen Umsatz und das Chartervolumen war 30 Millionen.
Ja, irre.
Also das ist schon ein großer Schluck aus der Pulle gewesen. Und dann habe ich durchaus auch mal die Neckermann-Leute gefragt und habe gesagt, Leute, wie ist das? Wenn ihr nur gepokert habt, sagt mir das. Ne? Dann können wir da jetzt noch vernünftig uns einigen. Ich würde gerne meine Reisekosten wieder haben. Ne? Aber wenn nicht, dann machen wir das. Ne? Und ja, dann haben wir ja ein paar Leute von Neckermann übernommen, unseren damaligen Direktor Seereisen, der kam von Neckermann, der Winnie Prinz, der Chef-Kreuzfahrtdirektor, kam von Neckermann und Maggie Pfingsten-Brohm, die damals für Neckermann das Künstlerprogramm machte, hat es dann eben viele Jahre für uns gemacht oder macht es noch.
Mhm. Und das ging dann relativ erfolgreich los, aber schon nach einem Jahr wäre das Ganze beinahe auch schon wieder vorbei gewesen, kann man glaube ich wirklich sagen, weil es da dann eben einen doch schweren Unfall dann gab.
Ne? Das war der 19.06.89, werde ich natürlich nie vergessen, dieses Datum, als mich Winnie Prinz in der Nacht über einen Satellit anrief. Das war damals teuer, so ein Satellitengespräch. Ich sage, Winnie, bist du wahnsinnig über einen Satellit?
Ja,
sagte, wir hätten ein Problem, wären wohl mit einem Eisfeld kollidiert und ich habe gedacht, kann doch nicht sein. Der hat gesagt, hast du getrunken oder so? Nein, wer nicht. Ne? So habe ich gesagt, gut, dann guck, was ist und ruf in einer halben Stunde nochmal an. Und dann rief er eine halbe Stunde später wieder an und sagte, ja, wir haben tatsächlich ein Problem. Und dann haben wir auch die Gäste zum Teil in die Rettungsboote gehen lassen und sind dann glücklicherweise dann keinem was passiert. Das heißt, wir hatten eine Dame, die immer stolz einen Finger hochhielt mit dem Verband drum und sagte, sie sei wohl verletzt. Ne? Aber das war die einzige Verletzung und sonst war nichts. Und viele der Gäste damals, die da dabei waren, sind heute noch, also einige leben nicht mehr, aber die von denen, die leben, sind noch viele heute Stammgäste. Wir haben damals denen lebenslang 10% der Mäßigung eingeräumt. Ach. Und die haben die heute noch. Das ist bei uns die sogenannte Eisliste.
Der Lifetime-Discount sozusagen. Ja, genau. Ach, das ist ja auch, sind ja auch sehr, ja, sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte, lebenslanger.
Also im Nachhinein muss man sagen, war das eine Kundenbindungsmaßnahme, dieser Unfall.
aber trotzdem natürlich irgendwo, ja, erstmal großes Glück, ne, dass nicht mehr passiert ist. Und habt ihr dann doch erstmal unbeschadet überstanden oder hat das dann erstmal doch
damals
zu Einbußen
geführt? Wir hatten ja irgendwann war klar, alle Gäste überleben nicht nur, auch die Crew, sondern es gibt keine Verletzten und wir können sie alle gut nach Hause holen. Dann waren die auch alle zu Hause und dann kam das Schiff ja mit eigener Kraft nach Bremerhaven in die Werft. Und dann habe ich gesagt, die Gäste müssen jetzt die Möglichkeit haben, in ihre Kabine zu gehen und ihre Sachen zu holen. Weil die haben ja, ich will nicht sagen ein Trauma, aber das will man verarbeiten. Ne? Mhm. Und dann sagten die Versicherer, auf keinen Fall. Da wird eine Menge von Anwälten stehen und die wird, und ich habe gesagt, ist mir völlig egal, so wird's gemacht. Und dann haben wir es auch so gemacht. Ich weiß noch, wie wir mit den ganzen Anwälten sprachen und die mir erst erklären wollten, wie es gehen würde. Und ich gesagt habe, ja, aber wir machen so. Und dann haben wir die Gäste alle aus den einzelnen Heimatorten mit den Bussen, die auch sonst zum Schiff fuhren, abgeholt. Jeweils saß im Bus ein Reiseleiter, der auch vorher auf dem Schiff war. Mhm. Und der Bordgeistliche war an Bord und die haben dann Andachten gemacht. Und es war sehr schön. Und wir haben keine 10 Klagen gehabt von Gästen. Also eigentlich waren, und die haben wir übrigens alle gewonnen, die
kamen. Ach so, okay. Ja.
Und also das war im Endeffekt wohl so, dass wir da uns den Gästen gegenüber sehr verbindlich und offen gezeigt. Darf ich noch eine Geschichte erzählen?
Na klar, na klar.
Also man denkt ja manchmal, man weiß, wie schlecht die Welt ist. Ne? Und ich weiß noch, damals schrieb uns ein Gast sofort, er hätte da eine teure Hasselblatt. Hasselblatt ist so eine ganz, ganz teure Kamera. Und er hätte eine Hasselblatt und die wäre jetzt ja auch weg. Und da hieß es noch, die Maxim würde sinken. Gut, nun ist die nicht gesunken. Und dann haben wir gedacht, jetzt sagt der, Entschuldigung, ich habe die gerade im Gepäck gefunden und ich habe sie. Nein, der sagte weiter, seine Hasselblatt mit 1000 Objektiven und alles, also richtig für 20.000 Mark, was damals sehr, sehr viel Geld war, ne, das wäre alles da noch an Bord. Und haben wir gesagt, gut, wenn sie dann zurück sind, ne, dann an Bord kommen, dann können sie es ja wieder mitnehmen. Wir waren, ich muss ehrlich zugeben, alle der Meinung, da probiert einer uns übers Ohr zu hauen. Nun hatten wir an Bord alle Gäste, die dann zurückkamen. Da waren Sachverständige von den Versicherern da und es wurde große Organisation. Und dann kam dieser Gast und sagte, ja, er hätte seine Hasselblatt. Dann haben wir gesagt, ja, gehen Sie doch in Ihre Kabine und holen Sie die. Ich muss zugeben, wir haben alle gegeiert, dass der jetzt dahin geht und dann sagt, ne? Gut, der ging in die Kabine und kam zurück und sagte, nein, das seid ihr nicht. Dann sagte er, ja, gehen Sie doch mal zum Oberzahlmeister. Ne? Vielleicht hat der die ja sichergestellt. Wir wussten ja alle, dass das alles Quatsch war und der einen großen Versicherungsbetrug machte. Ging der zum Oberzahlmeister und kam 3 Minuten später mit einer Kiste strahlend zurück. Da war jedes Teil, was er reklamiert hatte, drin. Ach, der Oberzahlmeister, der war wirklich, der hatte all diese teuren Sachen. Und der Oberzahlmeister war Fotofreak, war Russe, der hatte das immer nur in irgendwelchen Zeitungen gesehen und hat das sofort in den Safe eingesperrt, die Sachen. Und ich kann nur sagen, das hat mich gelehrt, dass man da, wo man meint, man würde wissen, wo es lang geht, manchmal ist es anders und manchmal sind die Gäste doch netter und lieber und ehrlicher, als man denkt.
Ist das auch so ein Moment gewesen? Ich meine, gut, das war nicht euer Schiff, das war gechartert, aber ist das auch mal so ein Moment, wo man denkt, so, oh mein Gott, es kann eigentlich auch alles bald wieder hier für unser Unternehmen irgendwie vorbei sein, wenn irgendwie sowas...
Ja, damals waren alle der Meinung, wir sind nächste Woche pleite.
Ja.
Und da war ein Moment, wo ich sagen muss, da war ich ganz froh, dass meine Frau Richterin ist und eine Pension hat.
Ja.
Und man wenigstens davon würde eines Tages leben können. Aber es ging alles sehr gut und ich kann nur sagen, wir würden es heute hoffentlich nie wieder machen müssen, aber wenn wir sowas wäre, das ist auch unser System, allgemein mit Presse umzugehen, nämlich gar nicht, wir reden mit normalen Menschen und wir sagen denen, was wir denken, wir haben keine Presseabteilung, die jetzt irgendwie alle kennt und richtig, sondern wir sagen, wie es ist, wir haben damals, das war ja in den Nachrichten weltweit der Gig Nummer 1, ne? Das hieß Norwegen, die Maxim Gorki, ne, Oslo, die Maxim Gorki. Und da haben Leute in Südafrika, in Australien das in Nachrichten gehört und dann mich angerufen, hör mal, stimmt, das ist euer Schiff und so. Und wir haben die Presseleute zu uns reingelassen. Wir haben ihnen das gezeigt. Und die haben gesehen, wir verheimlichen nichts. Es ist so. Und dann kam das eigentlich noch ganz gut weg.
Ja, also auch da wieder ein relativ ungewöhnlicher Umgang dann.
Kann man aber auch nur machen, wenn man dieses Unternehmen allein verantwortet.
Klar.
Wenn man das, ich meine, wenn das ein Pressechef eines Konzerns tut, fliegt er sofort raus.
Na klar, das ist natürlich so. Im Großunternehmen, im Konzern, wer da lenkt, der hat ja immer erstmal ein sehr starkes persönliches Interesse, was aber mit dem Ausscheiden, mit dem eigenen eigentlich da endet. Ne?
So ist es,
Man will halt nicht langfristig da irgendwas aufbauen, sondern man hat seine Ziele, will die kurzfristig erreichen und so nach dem Motto, ja, wie man so schön sagt, nach mir die Sintflut. Ne?
Na, so weit will ich nicht gehen.
Aber
es ist schon so, dass bei uns die Leute, die bei uns arbeiten, die bleiben immer da. Mhm. Und einer, der bei uns ist, muss sich nicht mit seinen Kollegen so gut verstehen, von der Konkurrenz so gut verstehen, dass die den später einstellen. Weil er geht bei uns nicht weg. Mhm. Und das führt dazu, dass wir eine sehr viel engere Bindung haben ans Produkt und an das Unternehmen, auch von allen Kollegen, als das in vielen anderen ist.
Aber stimmt, ich habe tatsächlich noch nie den Fall gehört, also jetzt meinetwegen im Management oder so, dass jetzt mal den großen Kollegen da jemand jetzt aufgetaucht wäre, der was Ähnliches vorher bei Phoenix gemacht hätte.
Nein,
gibt es nicht. Ja, spannend. Wenn wir jetzt mal übers Wachstum sprechen, also mit der Maxim Gorki fing alles an, 4 Hochseeschiffe fahren jetzt aktuell für euch, im August kommt die Amera, ehemaliges Schiff von Holland America Line. Wird da jetzt auf der Amera, wird da, ja, was heißt fundamental was anders, ist schon eine blöde Frage, wahrscheinlich nicht.
Uns wird es gelingen, innerhalb von knappen 6 Wochen da gute 40 Millionen zu versenken.
Oh.
Wir wollen das Schiff sehr viel schöner machen, als es im Moment ist, wobei wir von diesem Schiff immer begeistert waren und immer gesagt haben, das ist das Schiff, was wir haben wollen. Das haben wir übrigens bei der Atania, die frühere Artemis, auch. Und jetzt haben wir sie endlich gekriegt und jetzt machen wir sie so, wie sie für unserer Meinung nach für unsere deutschen Gäste gut ist. Also zum Beispiel Casino, ne, das ist
klar,
auf einem Schiff für deutsche Gäste überflüssig. Im Gegenteil, ich meine, die Deutschen gehen gerne ins Casino und gucken, wie andere Geld verlieren. Aber wenn da nur Deutsche sind, geht da kein anderer Geld verlieren. Nee.
Man müsste im Grunde so Statisten da haben, die im Casino spielen, so als Unterhaltungsprogramm. Ja, das ist ja so ein bisschen...
Also wir werden da ein sehr schönes Schiff draus machen. Mhm. Und wir werden es ja am Montag übernehmen in Amsterdam und ich bin einerseits sehr gespannt, es endlich fertig zu sehen, aber andererseits weiß ich, wie es sein wird, nämlich sehr, sehr schön.
Mhm, genau, also müssen wir jetzt sagen, jetzt Montag, also jetzt, wo wir das aufzeichnen, also jetzt im 1. Juli quasi, ne?
Oder 1. Juli,
genau.
Ja. Könnte auch sagen in 3 Tagen.
Ja, genau, ich bin dann 25. August, bin ich 3 Nächte drauf, guck mir das Ganze mal an. Bin ich wirklich gespannt. Du hast vor Jahren mal beim Kreuzfahrtkongress bei einer Präsentation mal so eine Zeichnung mal ganz kurz gezeigt, so nach dem Motto, so könnte ein Neubau aussehen. Und dann war es wieder weg und dachte ich, schade, hätte ich vielleicht noch abfotografieren können, aber war zu spät. Dann. Also das ist schon mal was, sowas hat man dann auch in der Schublade liegen? Oder
ja, wie also wir haben immer natürlich, wir wollen nicht wachsen, weil wir wachsen wollen, sondern wir wollen gute Produkte haben. Und wir wollen eben durchaus auch dann, wenn wir sehen, es gibt mehr Nachfrage, als wir befriedigen können, dann finden wir es auch ganz gut, dass der Gast die bei uns kriegen kann. Und deshalb haben wir ja ein normales Wachstum. Wir hatten auch damals, waren wir mal sehr dicht vor einem Neubau, den wir damals nicht gemacht haben, aus verschiedenen Gründen. Jetzt waren wir wieder vor einiger Zeit sehr dicht davor. Wir haben das im Moment einfach zurückgestellt, weil im Moment weiß man nicht, womit man in 10 Jahren überhaupt noch fahren darf. Das ist das ganz große Problem heute. Also die Rechtssituation für Norwegen wäre, dass man dann überhaupt nicht mehr in Fjorden dann darf man nur noch emissionsfrei fahren, das heißt elektrisch. Kein Schiff kann heute elektrisch fahren. Und also man kann im Fjord einmal quer fahren, wenn man von Ladestation zu Ladestation fährt. Also Fähren, die können elektrisch gehen, aber Hochseeschiffe elektrisch geht nicht. Punkt. Mhm. Ne? Kann da Riesengeneratoren und Batterien mitfahren, um dann 4, 5, 6, 7 Stunden elektrisch fahren zu können, aber mehr eben nicht. Und da haben wir es einfach zurückgestellt und haben gesagt, wir schauen jetzt, wie sich die technische Seite entwickelt. LNG waren wir in unserer Planung so, dass wir gesagt haben, natürlich mindestens 12 Stunden LNG, aber auch LNG ist ja eigentlich nur eine Brückentechnologie.
Ja, das ist genau, ja.
Also ich persönlich glaube, wir müssen irgendwann auf Wasserstoff kommen. Ich habe mir ein Wasserstoffauto bestellt, ein Wasserstoff-Mercedes. Mhm. Der, aber erstaunlicherweise kriege ich da keine Auftragsbestätigung für. Das ist das ist ganz verrückt. Ich habe gleich gesagt, ja, nehme ich. Und wenn es sein muss, auch oder gerne auch 2, aber damit ein Kollege von mir auch einen hat. Weil das technologisch wirklich das einzig wirklich vernünftig auf Dauer ist. Mhm. Aber das geht heute alles noch nicht. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja, deswegen, das ist immer das, wo ich immer so ein bisschen denke, dass es im Moment eigentlich gar nicht so sehr ein sinnvoller Zeitpunkt ist, nun da alles zu bestellen, weil man die optimale Technologie halt noch gar nicht hat. Und wenn ich erstmal bestellt habe, habe ich das Schiff 30 Jahre oder noch
länger. Und wir länger. Wir fahren ja Schiffe ewig, weil wir unsere Schiffe immer in sehr gutem Zustand halten und eben auch ins Schiff investieren. Und ich weiß nicht, wenn du da in Hamburg mal bei so einem Kreuzfahrtkongress warst, da habe ich ja irgendwann angefangen, da haben die mir gesagt, sie würden gerne was über alte Schiffe hören. Da habe ich gesagt, ja, von mir aus können wir das Thema nehmen. Werden alte Schiffe den Markt verlassen müssen? Ja, da trauten die sich nicht, mich sowas offen zu fragen. Ich sage, klar, reden wir drüber. Und dann habe ich angefangen mit einem Bild von meinem Lieblingshotel. Das ist in Prag das Hotel Utrip Strossu, von dem ich immer meinte, es sei 1492 gebaut worden. Ich habe dann für den Vortrag mal genauer nachgeguckt, es war 1453 gebaut. Aber es hat seither neue Wasserleitungen, es hat Aufzüge, es hat tollen Innenausbau. Ne? Also das ist, man muss in ein Schiff ständig investieren. Das Kasko, also die Hülle, die muss natürlich stabil genug sein. Und das ist klar, aber die war früher eher mindestens genauso stabil wie heute, muss man vornehm auszudrücken. Und solange man da genug investiert, ist ein altes Schiff mindestens genauso gut wie ein neues. Da weiß man auch schon, wie es geht, was man damit hat. Es kommt noch ein Problem hinzu, wenn wir jetzt auf die Ökologie kommen. Beim Auto ist ja immer, wird ja viel über Elektro und was weiß ich was geredet. Grundsätzlich muss man beim Auto wissen, 70% der Umweltbelastung eines Autos über die Lebenszeit des Autos gerechnet, entstehen bis zur Auslieferung. Das heißt, das dürfte bei Schiffen nicht viel anders sein. Also in der Produktion eines Schiffes wird schon so viel Umwelt belastet, dass man sich eigentlich mal fragen muss, ist denn nicht eigentlich ein Neubau umweltbelastender als das Fahren eines Alten mit aufgepeppter Technik?
Ja, aber interessant, ja.
Das wird man alles in der nächsten Zeit lernen. Wir werden sehen, wohin der Weg da geht. Ich glaube, auch da muss man ja auch sehen, sicher kann man auf einem Riesenschiff kann man billiger fahren als auf einem kleineren Schiff. Und man kann da auch technologisch mehr machen als auf einem kleinen. Ich glaube, dass unsere Größe, die wir haben bei maximal 1200, eine ist, die sehr im Sinne der Gäste ist. Und ich glaube, da werden wir bei bleiben. Mhm. Und auch noch durchaus ein paar Jährchen mit unserer Antriebstechnik. Und dass dann heute schwefelarm, irgendwann schwefelfrei gefahren wird, das ist eine Selbstverständlichkeit, die gilt für alle, auch für uns.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, genau, Renovierung, Erneuerung, sehr wichtig. Das wollte ich gerade noch gefragt haben, bei den 40 Millionen Euro für die Amera. Geht denn da so viel, aber auch wirklich da in den Bereich, den man auch sieht? Oder ist es dann am Ende, das ist ja immer so bei diesen Riesensummen, da passiert dann viel mit dem Antrieb oder wie auch immer und am Ende denkt man so, den Teppich haben sie aber drin gelassen hier. Ne?
Also geh doch mal am Montag nach Amsterdam und guckst dir an und guckst dir am 16. an, wenn es aus der Werft kommt. Es wird ein ziemlich anderes Schiff sein. Alle die Bereiche, die sehr schön sind, ich habe mit meinem Kollegen Benjamin noch gekämpft um ein Restaurant, was ich dachte, das darf man nicht ändern. Das ist technisch und optisch perfekt. Nicht ganz so modern, wie es heute sein könnte. Und das haben wir auch gelassen im Endeffekt. Aber ansonsten ist viel, wird man sehen. Wir haben auch einen Teil, die haben nachträglich Kabinen eingebaut damals, die wir wirklich nicht schön finden. Die machen wir alle neu. Und es wird auch in die Technik investiert. Das muss eine Einheit sein. Ich muss sicher sein, dass das Schiff sicher ist und dass es zuverlässig fährt und dass es ökologisch ordentlich ist. Und ich muss Spaß am Schiff haben. Das muss immer eine Einheit sein.
Restaurant war auch schon ein gutes Stichwort. So Aufpreisrestaurants gibt es in der Flotte gar nicht. Ne?
Nein, machen wir nicht.
Warum nicht? Weil die Leute kein Steak wollen. Ja, das kriegen sie auch im Restaurant.
Ja. Wir haben hier zum Beispiel ist es so, dass es hinten ein Restaurant gibt, was so als Steak und als so Spezialitätenrestaurant ist. Da kann der Gast, ich glaube, ein bis zweimal pro Reise, je nachdem wie lang die Reise ist, kann er da rein. Manche wollen das nicht mal. Und das kostet keinen Aufpreis. Mhm. Also da sagen wir auch unsere Getränkepreise sind ja deutlich günstiger als bei vielen Mitbewerbern.
Also sie sind, um es mal sagen, sie sind sehr, sehr günstig. Ja. Ne? Also teilweise Tagescocktail, glaube ich, für unter 5 Euro. Ein bisschen, je nachdem, Fluss und Hochsee und so. Ja, das ist schon.
Aber
so.
Das haben wir seit der Maxim Gorki so. Und ich glaube einfach, der Gast ist durchaus bereit, mal irgendwann zu sagen, schöner Urlaub kostet Geld. Aber er ärgert sich. Und ich würde mich auch ärgern, wenn ich für ein Bier 9 Euro zahlen müsste.
Ja, wie bei unseren amerikanischen Freunden ja gerne mal. Ne?
Nur weil es ein Closed Shop ist und ich da nicht raus kann. Ja. Ne? Und noch ein großes Schild steht, dass ich auf keinen Fall von Land irgendwelche Getränke mit reinbringen darf. Also bei uns holt der Gast eher die Getränke mit an Land.
Wenn man sich mal so umguckt in der Branche, im Moment hat man das Gefühl, neue Schiffe kommt eigentlich nur mit über 5000 Passagieren. Ist das dann nicht für dich als Kenner der Branche oder als jemand, der natürlich selber da sehr stark involviert ist, ist das nicht manchmal unheimlich, wenn man sich überlegt, was da eigentlich noch für ein Wachstum stattfinden soll oder muss? Also
wobei man in diesem Jahr sieht, dass das Wachstum nicht so unbegrenzt ist, wie wir es alle gerne hätten. Aber ich glaube, dass wir durchaus auf Dauer ein vernünftiges Wachstum haben werden. Die großen Schiffe, sie sind billiger. Sie sind pro Passagier deutlich billiger. Und wer Klar. das will, ne, und wenn mir einer sagt, er geht mit seinen zwei kleinen Kindern 14 Tage an Bord und er findet das total toll, dass sie dann eine Riesenrutsche haben, eine Wasserrutsche und ein Eisfeld, sage ich, ja, ist ein anderer Markt. Wunderbar. Ja, ich habe damals dem damaligen AIDA-Chef, als sie anfingen, habe ich immer gesagt, Michael, macht ihr so viel wie möglich, wenn ihr an Bord bringt die Gäste. Irgendwann kommen die dann noch zu uns.
Ja,
da
so,
verlieren
so
sie
auch,
die
so
Scheu
ist
vor der See. Das ja, ist eine ja, ja. ganz andere Reise. Und irgendwann wollen sie auch die See erleben. Ja. Wollen nicht mehr die Eisbahn und die Rutsche haben.
Was ja eine andere Schwierigkeit ist, man merkt so diese sehr gefragten Destinationen, also die nicht nur von der Kreuzfahrt, sondern die überhaupt gefragt sind, wie ich war neulich in Rom zum Beispiel. Das war ja so, dass man sagen würde, das kann man eigentlich gar keinem mehr empfehlen. Das ist natürlich schon ein Problem, wenn es irgendwann schwierig wird, überhaupt noch Häfen zu finden. Wobei, da seid ihr dadurch, dass ihr kleinere Häfen viel auch anfahrt, wahrscheinlich ein bisschen in einer etwas günstigeren Lage
ja,
vielleicht,
muss man
oder?
Beide Seiten sehen. Also einerseits sicher können wir Häfen anlaufen, die anderen nicht anlaufen können. Aber andererseits gehen die mit einem riesen Finanzvolumen irgendwo hin und sagen, wir bauen uns hier eine eigene Insel, ne, in Amerika ja gerne,
naja.
Machen eine Insel für uns als Destination und wir bauen ein eigenes Terminal und sowas. Und da wir ja nicht Turnusfahrten machen, sondern wir unseren Gästen immer gerne was Neues bieten,
also
können
Turnusfahrten kurz immer im Kreis sozusagen, genau das macht ihr nicht, sondern ihr macht echte Kreuzfahrten.
Wir
wenn
machen
man so will.
Echte ja. Kreuzfahrten und der Gast kann bei uns mit demselben Schiff, das er liebt, kann er dauernd irgendwelche anderen Reisen machen. Und da muss ich auch mal jetzt sagen, Michael Schulze, unser Seereisechef, der bringt Routen, da stehe ich immer staunend vor. Und die Gäste finden die anscheinend auch gut. Ich habe da auch mal was Nettes beim Kreuzfahrtkongress in Hamburg erlebt. Da gibt es ja immer eine Prämie. Zum Schluss wird irgendwie ausgesucht.
Stimmt, der, bestes ja, Routing, ja.
Bestes, und dann gab es also ein Schiff, wurde ausgesucht für bestes Routing. Ich habe da gar nicht richtig hingehört, weil ist ja klar, wir schalten keine Anzeigen, ne? Warum sollen die uns nehmen? Aber irgendwie auf einmal hieß es, dann wurde da irgendwas gelobt und irgendeinen Hafen werden die angelaufen, den kannte ich gar nicht. Also ne? Es ja. waren aber wir mit ah, ja. der Amadea, weil Michael da sich immer Routen ausdenkt, die toll sind und wo auch die Gäste irgendwie anscheinend Spaß dran haben. Der versteht das.
Ja, schöne Sache auf jeden Fall. Bei den anderen ist ja, bei den Großen ist ja dann das Motto natürlich, das Schiff ist das Ziel und das ist bei euch letztlich so jetzt nicht, ne?
Nein, bei uns ist das Ziel, aber das soll so schön sein, dass der Kunde gerne auf dem Schiff ist.
Und es soll eben nicht so diese 0850, also ich sag's ein bisschen despektierlich jetzt, ne? Aber man sieht natürlich so diese typische runde westliches Mittelmeer oder so. Das würdet ihr jetzt so im Sommer, weiß ich nicht, ob ihr es überhaupt drin habt, aber.
Ja, es ist, wir haben auch solche Reisen mal, ne?
Aber eher vielleicht so immer ja, den Hafen daneben.
Ja, und, ja, man muss auch sehen, es ist natürlich viel, viel billiger, sowas so zu machen, weil man hat die ganze Organisationsstruktur, hat man festlaufen. Man kann natürlich in einem Hafen, wo man jede Woche einmal hinkommt, einen anderen Preis kriegen als wir, wenn wir da zweimal im Jahr hinkommen.
Klar.
Bei den Busunternehmern vor Ort und bei den, was weiß ich, Caterern oder Lieferanten, das alles kann billiger werden und ist billiger mit großen Schiffen und auf Turnusfahrten. Hm. Es gibt Riesenhotels, die wunderschön sind und es gibt das Utrieb Strossel zu den drei Straußen in Prag, das klein ist und alt ist. Ich würde immer in das Kleine gehen, aber... Aber da sprichst du auch über ein Thema, was durchaus mir immer wieder Sorgen macht. Ich muss immer denken und erzählen die alte Geschichte von Max Grundig. Max Grundig hat ja nach dem Krieg in Deutschland die größte, weltweit, glaube ich, war es der größte Unterhaltungselektronikhersteller.
Mhm.
Das Wort Elektronik gab es noch nicht, das waren ja Röhren.
Ja, ja, ja.
Und das war, also Grundig war toll. Ne? Und dann hat Max Grundig jedes Produkt, was da kam, und was seine Entwickler gebaut hatten, hat er sich angeguckt und hat gesehen, ob das wirklich gut ist. Und wenn das nicht gut war, hat er die Änderung gemacht. Und das war wunderbar und so ist er riesig gewachsen, bis irgendwann der Moment kam, wo den Kunden nicht mehr das gefiel, was dem alten Max Grundig gefallen hat. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass Konkurrenten sehr viel schneller gewachsen sind. Und das ist für uns auch ein Punkt. Wir müssen sicherlich stolz sein auf das, was wir bisher gemacht haben und was wir glauben, gut zu können. Wir müssen immer sehr weit auch gucken, ist das noch das, was der Kunde will? Ist es auch das, was der neue Kunde will? Blödes Beispiel. Als wir die Maxim Gorki übernahmen, wurde da beim Essen eine Schüssel hingestellt mit Fleisch, eine Schüssel mit Kartoffeln und eine Schüssel mit Gemüse. Mhm. Und da kam dann der Kellner, also der Steward, und servierte das von der Platte, die Fleischstücke und aus der Schüssel das Zeug. Und dann haben wir umgestellt auf Tellergerichte. Und dann haben sich unsere Gäste bitter beklagt. Das sei ja wie im Bahnhofsrestaurant. Da kriegte man traditionellen Teller mit dem Wiener Schnitzel. Mhm. Und wir haben das trotzdem gemacht, weil wir gesagt haben, das ist der Weg der Zukunft. Anders geht's nicht. Und heute die Idee, dass ich nicht einen schönen vorgerichteten Teller, der auch fürs Auge was bietet, bekomme, sondern eine Schüssel, wo ich mir was rausnehmen kann, die gibt's gar nicht.
Nee. Man macht es teilweise so, dass man so als Besonderheit, so auf amerikanischen Schiffen, dass man sagt, Family-Style wird es serviert und dann serviert man 10 Gerichte da oder jeder kann sich benehmen, ja.
Und hoffentlich auch benehmen.
Ja. Genau. Stichwort, man muss immer so ein bisschen das Ganze auch anpassen. Jetzt sind wir hier auf dem Flussschiff, jetzt haben wir über Flusskreuzfahrten, haben noch gar nicht groß gesprochen. Ist ja, muss ich sagen, wirklich entspannte Form des Reisens, extrem entspannt, weil so diese ganzen stressigen Punkte, die ich sonst bei einer Kreuzfahrt habe, ob es nun die Fluganreise je nach Fahrtgebiet oder so ist oder das ganze Check-in und dieses Anstehen und so weiter. Glaubst du, dass das mittelfristig auch noch mehr Jüngere erreicht oder glaubst du, das ist eine Geschichte, das macht man halt erst, wenn man das andere nicht mehr in Anführungsstrichen vielleicht kann, ja.
Also im Moment ist natürlich der Flusskreuzfahrtgast durchaus ein bisschen älter als der Durchschnittsgast auf einem Funship, das muss man klar sagen. Aber immer mehr Gäste sehen das, wie schön das ist, ne, dieses eigentlich eine Rundreise zu haben, einen Koffer nicht auspacken und keine weite Anreise, trotzdem immer jeden Tag was anderes sehen. Aber wir werden da sicher auf Dauer in Richtung jüngere Kunden kommen. Es wird unserer Meinung nach, wieder Gefahr Max Grundig, ne? Es wird nicht gehen, indem man dreimal so großes Fitnesscenter baut. Mhm. Da ist dann immer, wenn die Leute sagen, ja, wie gibt's denn, bei uns gibt es dann irgendwo ein kleines Fitnesscenter und eine kleine Sauna, da geht eh keiner rein.
Ja.
Und wenn man den Gästen dann sagt, ja, kein Problem, wir können dir auch so ein Ding bauen wie auf den anderen Schiffen, dann sind 8 Kabinen weg. Und diese 8 Kabinen kosten am Tag so viel und das legen wir auf den Reisepreis um und auf einmal zahlt der Gast für das Fitnessstudio 22 Euro pro Tag. Das will der nicht. Das wollen 10 von 200. Und da muss man wirklich sehen, ich glaube, dass viele Gäste bei der Flusskreuzfahrt in Zukunft auch das Ziel wollen, also die Reise mit dem Schiff, die verschiedenen Orte sehen, keinen Koffer packen. Es wird auch welche geben, die wollen ein Funship haben auf See und die wollen eben eine riesen Saunalandschaft haben. So what? Haben wir beide. Und ich glaube, die erst in die Saunalandschaft gehen, kommen danach dann zu uns und haben das Ganze eben 200 Euro billiger ohne Sauna.
Wenn man jetzt mal ein bisschen guckt, was du sonst noch so unternehmerisch machst oder gemacht hast, kommt man auch auf so ein paar interessante Punkte. Man sieht, du hattest mal 4% an Air Berlin, wenn ich richtig gelesen habe.
Ja, ist richtig.
Du verziehst das Gesicht schon so ein bisschen.
Nein,
so nach dem Motto. Kann man da, wenn man da Anteile hat, dann konnte man umsonst fliegen eigentlich oder das auch nicht?
Also das wäre der geringste Vorteil gewesen. Ja. Wir waren damals 6 Gesellschafter in der Air Berlin und haben die Air Berlin eigentlich so ein bisschen so geführt wie heute Phoenix und haben damals auch gut Geld verdient. Und klar, dass nicht alle Geschäftsreisen waren kostenlos und ich hätte auch sonst kostenlos fliegen können. Insbesondere nach dem Börsengang habe ich das nicht ein einziges Mal mehr gemacht, sondern habe gesagt, komm, da haben wir jetzt Corporate Governance und wenn es beruflich bedingt war für Air Berlin, natürlich habe ich da die Flüge gemacht und wenn das irgendwas Privates war, habe ich mir brav meine Flüge entweder bezahlt oder über meine Meilen gebucht und das hat zu merkwürdigen Fragen veranlasst, weil es manche meinten, man hat dann das Recht zu machen oder zu fliegen, was man will, was auch vertraglich sogar gewesen wäre, aber Also es war aber schön. Die Air Berlin-Zeit war eine sehr schöne Zeit und ich bedauere sehr, dass das nicht mehr ist. Alle sagen mir heute, Mensch, uns fehlt Air Berlin. Und sage ich immer jedem, ja, hättest du mal früher deinen Flug für 3 Euro mehr kaufen müssen, dann gäbe es die heute noch.
Ja, ja, aber das ist dieser Markt wirkt auch für jemanden, der sich jetzt gar nicht so im Detail mit dieser Szene auskennt. Es wirkt so ein bisschen, ich sag mal, ja, schräg alles. Also die verdienen irgendwie alle kein Geld und die Tickets kosten auch nichts und das ist irgendwie eine ganz merkwürdige Welt.
Man muss es auf zwei Ebenen sehen. Also ich war ja auch noch nach dem Börsengang, war ich im Board der Air Berlin und sogar Chairman ein paar Jahre. Und ich war im Board auch immer der Meinung, wir müssen den Kunden ein gutes Produkt liefern und dann kommt er und dann ist er auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Nein, das war er nicht. Muss man ganz klar sagen. Der Kunde hat dann gesagt, bei Ryanair kostet das Ding 19,99 €. Und ich habe mal eine Podiumsdiskussion mit dem Chef von Ryanair, mit dem O'Leary gesessen. Und dann hat sich einer aus dem Plenum bitterlich beklagt, dass er in seiner normalen Größe nicht in die Sitze passe. Und das wäre ja unkommod. Und da hat der O'Leary gesagt, feel free to book somewhere else. Aber der Kunde war so, er hat es gemacht. Ne? Er hat einfach gesagt, das kostet bei Air Berlin 49 € und bei Ryanair kriege ich es für 19, dann war er da. Mhm.
Ja, Geiz ist geil, ne?
Ich weiß nicht. Moment. Und man muss natürlich sehen, man fürchtet das ja auch mal für die, warum ist das bei der Kreuzfahrt nicht da?
Ja, genau,
sehe ich aber
genau,
die sogenannte Aldisierung des Flugmarktes. Da sagt der Kunde, komm, ich kann für 50 € fliegen statt für 350, sitze da für eine Stunde eng. Ich mache das übrigens auch so. Ich buche eigentlich nie, also innereuropäisch buche ich das billigste Ticket, fertig.
Ja.
Und ich nehme nicht mal eine Sitzplatzreservierung. Das aber schon, weil ich es auch gerne auf die Spitze treibe. Ne? Und, aber ich meine, dann sitze ich da halt 2 Stunden oder eine Stunde und was muss ich da, was essen oder trinken?
Ja, ja, ja.
Ganz anders bei der Reise, bei der Kreuzfahrt, da will der Kunde Urlaub machen. Da will er nicht nur hin und dann da was Schönes erleben, sondern er will da die ganze Zeit sein. Mhm. Und da erleben wir gar nicht, dass der Kunde sagt, ich muss es billiger kriegen. Man muss auch eindeutig sagen, bei Phoenix ist es ja eher teurer als jedes Last-Minute-Angebot von anderen. Aber es ist eben so, dass der Kunde weiß, dass er da was Gutes für kriegt und das macht er gerne.
Woran wir uns ja noch erinnern bei Air Berlin, das war mal am Ende des Fluges, nicht bei allen Flügen, ich glaube nur innerdeutsch oder so, weiß nicht mehr, das Schokoladenherz. Hast du dir das da für Phoenix dann auch abgeguckt, das Schokoladenherz, oder gab es das hier schon zuerst?
Nein, das gab es für Air Berlin vor uns und ich habe dann irgendwann bei Phoenix gedacht, wir nehmen den gleichen Hersteller, dann haben wir aber Copeneur genommen, das ist hier einer, der meiner Meinung nach noch ein bisschen besser schmeckt.
Ja, weil das ist, um das kurz schon mal zu sagen, weil das ist ja die Geschichte, da wäre ich ja fast umgefallen, als ich dann gelesen habe, dass es auch dann wiederum eine Beteiligung dann von dir, dass du also an dem Hersteller hier der Schokoladenherzen beteiligt bist. Das fand ich lustig tatsächlich. Ja,
andersrum. Ich habe erst die leckere Schokolade von denen gegessen.
Ach so,
Und als die irgendwann einen neuen Gesellschafter suchten, habe ich gedacht, das mache ich.
Ja.
Und das finde ich ja heute wunderbar. Also ich finde, die machen die besten Pralinen der Welt.
Also und auch die Schokolade muss man sagen. Ich habe vorhin hier mein Herz, was hier lag, habe ich natürlich schon gegessen. Weitere Geschichte noch, auch nochmal ganz kurz. Orgelbaufirma habe ich auch gesehen.
Wenn man ein Journalist, der sich vorbereitet,
was ist denn hier los?
Das ist ähnlich. Orgelbau Kleis ist einer der besten Orgelbauer weltweit. Das ist wirklich anerkannt. Und wir bauen ziemlich viele der größten Orgeln, also in der Elbphilharmonie zum Beispiel, in Kuala Lumpur, also eigentlich überall da, wo es eine richtig noble, große Orgel ist, ist die in der Regel von uns. Für neue Orgeln sind wir wirklich gut. Und ich kenne die Firma Kleis seit ewigen Zeiten. Da fahre ich immer früher mit dem Fahrrad und jetzt ab und zu mit dem Auto vorbei. Und ich kenne den Philipp Kleis auch und irgendwann sagte der Philipp Kleis mal, er suche auf Dauer einen Gesellschafter, weil er müsse das auf eine vernünftige, breitere Basis stellen, noch besser. Und ich sagte, Philipp, da bin ich dabei. Und ich bin da sehr stolz drauf und wir bauen wunderschöne Orgeln und ich finde das toll. Kölner Dom ist auch von uns.
Da ist man dann noch ein bisschen stolz, oder?
Da bin ich sehr stolz, sehr stolz. Und es ist auch schön zu sehen, dass da etwas ist, was die Jahrhunderte überdauert. Ne? Ich meine, die Orgelbau ist jetzt, glaube ich, 105 Jahre alt und viele der Orgeln, die wir jetzt bauen, da gehen wir davon aus, die werden mindestens so alt. Und es gibt ja auch viele alte Orgeln, die wir auch teilweise in der Restaurierung haben. Also das ist eine schöne Sache und die Musik ist schön, also es ist schon toll.
Jetzt sitzen wir hier heute an einem Tag, der ja, ein bisschen besonders ist, weil es ist auch gleichzeitig dein Geburtstag. Interessanterweise sechs Tage vor meiner Mutter tatsächlich, gleiches Jahr.
Krebs, ja? Also, Krebse sind die besten.
Ja, Jahrgang 1950, wenn man
da mal nachdenkt. Das heißt, ist die dann noch Krebs? Ja, klar.
Ja. Könnte man ja mal über Rente nachdenken. Mit Rente mit 69, also.
Warum? Ja. Ich bin ja in Rente, arbeite ja nur zum Vergnügen. Ja. Das ist natürlich schön. Ich arbeite, wann ich will und wo ich will. Ich habe zwei hervorragende Geschäftsführer und zwei sehr, sehr gute und einige dahinter sehr, sehr gute Leute. Früher habe ich immer gesagt, der Laden muss auch laufen, wenn ich nicht da bin. Und das tut er. Heute sage ich, der Laden muss sogar dann laufen, wenn ich da bin.
Mhm. Und das ist tatsächlich, wo du sagst, du hast von Benjamin Krumpen nämlich schon gesprochen, einem der anderen beiden Geschäftsführer. Das finde ich auch tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Denn wenn man sich mal so ein bisschen umguckt, auch gerade so im Tourismusbereich, wenn man da so privat geführte Unternehmen, ich weiß gar nicht, ist patriarchisch, ist das das richtige Wort oder ist das so? Man sieht diese ganzen Unternehmen, da sind dann auch Leute in einem ähnlichen Alter, teilweise noch länger, dann holen die sich Geschäftsführer rein, dann hört man, oh, da ist er hingegangen. So, 6 Monate später ist er heimlich still und leise, ist schon wieder gegangen. Jetzt ist mit Benjamin Krumpen, der ist seit 2006 dabei, zumindest als Geschäftsführer, ist damals 28 gewesen, hat vorher, glaube ich, als Aushilfe schon gearbeitet, hat an Bord gearbeitet.
Noch in der Schulzeit bei uns als Aushilfe gearbeitet und hat dann bei uns eine Ausbildung gemacht. Und ich habe ziemlich bald gesehen, der ist gut, der kann das machen und habe ihn dann rund geschickt, also natürlich mit seiner Zustimmung auf die verschiedenen Abteilungen, auch auf die Schiffe. Also Benjamin hat mir etwas voraus, er hat eine abgeschlossene Berufsausbildung und er hat auf den Schiffen auch mal länger gearbeitet. Er kennt das Produkt mindestens so gut wie ich.
Ja, klar, aber es ist ja trotzdem da, jemanden wirklich zu finden, der auch wirklich dauerhaft sagt, oh Mensch, das passt, das ist, glaube ich, wirklich, wirklich relativ selten.
Ne? Na gut, Jörg, unser Finanzchef auch, ne? Der ist ja auch ewig da und... Ja. Also wobei Benjamin wird ja diesen Laden irgendwann noch erben, weil wir haben ja leider keine Kinder. Mhm. Und das kann man auch als Chance begreifen, weil man kann sich seinen Nachfolger frei aussuchen und muss nicht die eigenen Kinder nehmen. Der Benjamin wird das eines Tages machen und ich bin sicher, er macht es gut. Ich finde übrigens, dass ja der große Unterschied vom privaten Unternehmen zum Konzern oder zu Großfirmen. In einer Großfirma ist ja, oder Konzern, ist ja das Schlimmste, was man haben kann, ein Nachfolger, der besser ist als man selber.
Ja.
Weil das spricht sich im ganzen Laden rum.
Genau, ja.
Und für mich ist nichts besser als ein Nachfolger, der besser ist als ich. Der verdient mein Geld.
Na klar. Das ist ja eine sehr professionelle Sichtweise, sage ich mal. Ne? Jetzt kann man ja sagen, häufig, man kann auch, wenn man das möchte, ja von jüngeren Menschen auch was lernen. Gibt es was du von ihm gelernt hast?
Ja, jede Menge.
Ja,
jeden Tag irgendwas. Also da, Benjamin ist anders in manchen Dingen. In manchen Dingen ist er so, dass seine Frau ihn mal, wenn sie ihn zu sehr korinthenkackerig findet, zu ihm Hans sagt.
Ne? Ja.
Weil ich meine, der hätte zu viel von mir angenommen. Weil ich meine, man muss, die Details sind die wichtigen Dinge, aber da ist er auch. Es fällt immer wieder auf, wenn ich irgendwas denke, Mensch, da müssen wir was ändern. Ne? Und dann sage ich irgendwann, Benjamin, hör mal, sollen wir das nicht so und so machen? Ja, habe ich schon. Das ist dann in der Regel schon gemacht.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer Glücksfall, ne, dass das so eingetreten ist, weil es gibt diese Fälle immer wieder, dass, wie gesagt, man hat sich dann derjenige jemand ausgesucht und dann stellt man irgendwie fest, klappt alles nicht und so und dass das dann so reibungslos schon oder ganz reibungslos wahrscheinlich auch nicht.
Wirklich
reibungslos, ja. Aber über so lange Zeit, das ist natürlich eine super Geschichte.
Also Benjamins Frau mit seinem Sohn, wir gehen zu sechst regelmäßig auch mal essen. Und zwar nicht, weil wir sagen, wir müssen jetzt essen gehen, sondern das macht Spaß, auch hier. Ne? Wenn wir uns hier, wenn wir was miteinander machen, das tun wir gern.
Ja, das ist...
Das sind Leute, wo ich alle sage, aber das gilt eigentlich für meine Kollegen im Generellen. Ne? Es sind eigentlich Leute, die ich wirklich gern habe.
Ja.
Das sind meine Kollegen, die nebenbei gesagt auch den wirtschaftlichen Erfolg möglich machen. Und ich bin ja auch ziemlich engagiert in sozialen Bereichen, wo ich auch sage, das geht nur, weil wir das erwirtschaften können. Und das sind meine Kollegen.
Ja. Und weil hier eben bei Phoenix so vieles anders ist wie überall sonst, warst du eben auch mein erster Gast sozusagen in diesem Podcast. Deswegen ganz herzlichen Dank.
Ja, also. Ich danke auch, weil mir macht das eigentlich wieder erwachten Spaß. Ich hatte, weil man wird ja ab und zu mal, muss man noch mal über das nachdenken. Und wenn man es auch nur tut, während man spricht, man soll ja eigentlich vorher denken, aber hier muss ich ja denken, während ich spreche. Und da muss man schon mal sehen, wie manches, was man so gemacht hat, vielleicht noch optimiert werden könnte, ohne dass ich das Mikrofon wieder umschmeiße mit zu viel Gesten.
Genau.
Danke, dass ich da sein durfte.
Hatte jetzt hoffentlich keinen therapeutischen Charakter, hoffe ich. Ne? Nee. Vielen Dank.
Also, mein therapeutischer Charakter wäre doch gut.
Ja, wär gut, auf jeden Fall. Ja, das war die erste Folge. Vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Und tut mir bitte einen Gefallen, wo auch immer ihr das jetzt gehört habt, ob bei Apple in der Podcast-App, auf YouTube oder wo auch immer, gebt bitte eine Bewertung ab. Das wäre ganz toll. Und ja, dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Also, tschüss.
Und zwar eine verschiedene Bewertung für dich und mich.
Ne? Ja. Menschen, More und Mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.